Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Oh, 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für Football Talk mit Niveau und Tiefgang. Und das liefert an dieser Stelle zur Abwechslung mal nicht nur einer, sondern heute im Thema der Woche tatsächlich zwei Auskenner. Allerdings freut es mich an dieser Stelle zu Beginn von Winter Day Football O'Clock außerordentlich, dass er sich wie immer Zeit nimmt. Es ist Cardinals Tight End Bernhard Zajkowicz. Bernhard, freue mich sehr, dass du dich einmal mehr in der Winter Day Football O'Clock Leitung befindest.
Ich freue mich auch riesig. Servus.
Ich durfte das große Geheimnis, dass unser Cliffhanger am Ende der letzten Woche dann auch war, auf Social Media schon lüften. Der andere Bernhard, Bernhard Reimann, wird uns beehren. Wie lange hat es gedauert, um ihn davon zu überzeugen, zu Winter Day Football O'Clock zu kommen?
Gar nicht lang eigentlich. Also wir haben ja in der Preseason haben wir uns gesehen und da habe ich das kurz angesprochen. Da war er nicht wirklich abgeneigt. Ich habe ihm dann einfach nur geschrieben und er hat halt gemeint, ja, da habe ich eigentlich Zeit. Und ja, also ich habe noch nicht ganz herausgefunden, ob er das als freundschaftlichen Dienst macht. Aber ich glaube, wir werden dann selber sehen, ob er Spaß an der ganzen Sache hat oder nicht.
Denkt man seit eineinhalb Wochen, seit das so feststeht, nur Pfanner, bitte nicht verkacken. Bitte nicht verkacken. Wir hoffen, Bernhard Reimann dann auch noch öfter vielleicht dann hier her einzuladen. Aber es ist deine Show, es ist unsere Show und freue mich sehr, auch wieder normal mit dir ins Programm zu starten. Wir sprechen im ersten Teil über die Arizona Cardinals. Wir sprechen im letzten Teil über alles, was sonst so in der NFL passiert. Wir sprechen im mittleren Teil mit Bernhard Reimann in unserem Thema der Woche zum Thema der Block. Je nachdem, wohin ihr springen möchtet, einfach die Shownotes dieses Podcasts konsultieren und dann direkt via Timecode dorthin springen. Den Auftakt bei Winter Day Football O'Clock machen wie immer die
Arizona Cardinals.
Das Team aus der Wüste in der Mitte eines 3-Game-Homestands vergangene Woche gegen die Los Angeles Rams einen unfassbaren Sieg gefeiert. Diese Woche gegen die Detroit Lions den kürzeren gezogen. Kommende Woche kommen dann die Washington Commanders, auch die auf einer Erfolgswelle. Lass uns in der Gegenwart bleiben. Wie blickst du auf das zurück, mit ein klein wenig Abstand von gut 48 Stunden, auf das, was am vergangenen Sonntag gegen Detroit passiert ist?
Ja, gemischte Gefühle irgendwie. Also wie im zweiten Spiel schon sind wir, fand ich, offensmäßig zumindest sehr gut eigentlich in die Partie reingestartet, hat sehr wie eine gut geölte Maschine ausgeschaut und all das. Aber wir konnten es dann nicht so wie in Woche 2 einfach für 4 Vierteln durchspielen. Es war, die Defense hat in der ersten Halbzeit ein bisschen gestruggelt, aber war dafür in der zweiten Halbzeit richtig gut. Also 0 Punkte zugelassen in der zweiten Halbzeit. Aber die Offense hat dann irgendwie nichts mehr hinbekommen. Deshalb, ja, irgendwie schwer. Es ist auch immer so schwer, dann den Finger drauf zu setzen. Ich meine, natürlich, wir haben ein Video schon geschaut und all das. Und es sind dann aber einfach immer so kleine Sachen, egal ob ein Linebacker nicht genau dorthin gedroppt ist, wo er hingedroppt ist, sondern bei 3rd-and-12 ein Slant hinter ihm gefangen worden ist, oder ob wir als Tight End nicht genau zum richtigen Linebacker gegangen sind oder die Route nicht ganz so gelaufen sind als Receiver, wie es im Training dann gelaufen ist. Also es war ganz viel so Sachen, die wir im Training ein bisschen anders trainiert haben und die eigentlich ein bisschen anders hätten sein sollen, Offense-Seite jetzt zumindest, kann ich es genau sagen, die wir dann im Spiel ein bisschen überhastet, also ein bisschen zu kurz gelaufen sind oder die Motion nicht ganz so gemacht haben wie im Training. Deshalb, ja, und das summiert sich dann halt. Also ich glaube, um es zusammenzufassen, wir waren einfach nicht so konstant als komplettes Team wie in der Woche 2. Natürlich, es war ein viel stärkerer Gegner als in Woche 2. Aber genau für solche Spiele spielt man eigentlich. Und vor allem wir als Team, die uns jetzt schon seit Jahren einfach behaupten wollen, da muss man halt dann in solchen Spielen, wenn man weiß, man kann mit denen mithalten. Und ich glaube, das haben wir wieder mal gezeigt, dass wir sowohl körperlich als auch talentmäßig auf jeden Fall mit denen mithalten können. Aber dann eben in diesen entscheidenden Situationen, egal ob es Defense ist, die vom Feld runter muss bei Dritter und Lang, oder Offense, die einfach mal einen vierten Versuch ausspielt und den dann schafft, wo man genau weiß, okay, es ist unser Dude gegen den Dude von ihnen, und die haben halt das Play dann öfter gemacht als wir, und zu solchen Plays kann man das Spiel dann meistens minimieren quasi.
Es gibt schon ein paar Auskennerinnen und Auskenner, die so hinter vorgehaltener Hand sagen, die Trajectory, auf der die Cardinals vielleicht gerade sind, das ist jetzt nicht unähnlich zu dem der Detroit Lions. Für die ging es im ersten Jahr unter Dan Campbell eigentlich mal in erster Linie darum, weg von der Lachnummer der Liga zu kommen. Das ist ihnen gelungen, obwohl sie 3-13-1 waren damals. Haben viele gesagt, diese Lions, da könnte was entstehen. Im zweiten Jahr waren sie schon 9-8, vergangenes Jahr 12-5, also Upward Trajectory, wie man im American Football so schön sagt. Und es fühlt sich ähnlich an, und das ist erst Jahr 2 unter der Ägide von Jonathan Gannon, das ist mal auch klar. Und die Lions sind zum Spitzenteam in der NFC mutiert. Wir sprechen über die Premium Unit dann in Kürze, über die Offensive Line, auch die Playcalling Exzellenz eines Ben Johnson, auch was sich defensiv die letzten Jahre da an Talent angesammelt hat. Du hast diese fehlende Konstanz schon angesprochen und vielleicht in den ganz großen Momenten auch immer und immer wieder richtig zu reagieren. Aber wenn du vielleicht noch andere Bereiche suchen müsstest, was sind Bereiche, wo es in Arizona noch mangelt, um einem Spitzenteam wie Detroit nahe zu kommen? Sind es Playmaker, sind es Linemen, sind es Rusher? Ist es das Scheme? Wo ortest du noch Verbesserungspotenziale?
Ja, ich meine, das ist immer schwer, wie gesagt, da einfach so ein, zwei Sachen zu nennen, wo man sagt, okay, wenn wir das haben, dann sind wir gut. Ich meine, wir haben, glaube ich, einen richtig guten Griff gemacht mit Marvin Harrison. Ich glaube, der hat das schon bewiesen jetzt über die ersten Spiele, dass der wirklich ein guter Receiver ist und auch ein riesiger Teil von der Offense sein muss. Aber es ist einfach, ich meine, ja, wenn wir wir haben zwei vierte Versuche ausgespielt, einen vierten und eins, einen vierten und sechs oder sieben, und die haben wir beide nicht gekriegt. Was ist, wenn wir die kriegen? Keine Ahnung. Aber es sind einfach so, dann das Play in der ersten Halbzeit im Two-Minute-Drive von den Lions, der eigentlich ein Pick-Six war, aber es ist genau auf die Two-Minute-Warning gesprungen und dann war das auch negated, und in dem Drive haben sie 7 Punkte gemacht. Das heißt, das ist dann eigentlich wieder ein 14-Punkte-Swing. Das sind alles so Sachen, wo man im Nachhinein dann sagen könnte, ja gut, wenn das anders passiert, wer weiß, wie es dann ausgeht, aber es ist halt einfach nicht so passiert. Und Ich weiß nicht, zum Beispiel bei dem vierten und eins jetzt, hätten wir ein anderes Play callen können? Ja, wahrscheinlich, aber war es das beste Play in der Situation zu 100%? Das ist ein Play, was wir letzte Saison sehr oft gespielt haben und in dieser Situation immer funktioniert hat oder öfter als das funktioniert hat. Deshalb würde ich das anders callen? Wahrscheinlich nicht. Haben wir die richtigen Leute für den Call? Denke schon. Und dann der vierte und sechs, nehme ich einen Trey McBride bei 4. und 6 wahrscheinlich 100 von 100 Mal. Deshalb, man darf halt nicht vergessen, die werden auch bezahlt, das sind auch gute Spieler. Manchmal swingt es halt in deine Richtung, manchmal nicht, aber es ist einfach, in diesen Momenten muss man dann halt einfach aufzeigen und muss dann halt einfach da sein, wenn man solche Spiele gewinnen will. So, wenn dieselbe Situation im Rams-Spiel gewesen wäre, dann hätten wir das Spiel wahrscheinlich trotzdem gewonnen. Aber in solchen Spielen, wo wirklich der Gegner 1A ist, dann muss man halt diese Plays einfach machen. Und wenn man sie nicht macht, dann wird es wahrscheinlich schwer. Natürlich, ich meine, es war das erste Spiel, wo wir einen Turnover hatten vom Kyler und das hilft natürlich auch nicht, aber ich glaube, dass er trotzdem ein gutes Spiel gespielt hat und dass es nicht darauf zu minimieren ist, aber es hilft natürlich. Alle diese kleinen Fehler oder großen Fehler helfen natürlich umso weniger, wenn man gegen einen richtig guten Gegner spielt. Wenn man gegen einen Gegner spielt, der nicht so gut ist, dann kommt man wahrscheinlich mehr weg mit solchen Fehlern. Und das ist, oder wir werden noch drüber reden, dass das Spiel, was der Bernhard gerade gespielt hat, gegen Chicago, das ist ein Team, was gerade selber seine Probleme hat und all das. Da kommt man dann vielleicht mehr weg mit Fehlern, als wir eben gegen die Detroit Lions. Und das soll keine Entschuldigung sein. Und das haben wir auch genauso hat der JG das gesagt. Er hat gesagt, wenn ich wüsste, wir könnten nicht mithalten mit denen, dann würde ich sagen, gutes Spiel, wir sind am richtigen Weg. Aber er weiß einfach, dass wir ein gutes Team haben und wir sollten solche Spiele gewinnen oder und genau deshalb ist das einfach so schwer, weil halt wir wissen, dass wir da sind, wir wissen, dass wir diese Spiele gewinnen können oder müssen, aber es hat halt einfach nicht funktioniert am Sonntag.
Und ich liebe dich für solche Antworten und auch Aussagen, weil sie zeigen, wie nah beieinander Erfolg und Misserfolg in der NFL ist und dass es halt immer wieder ein paar Plays sind und vielleicht ein paar Assignments und dann halt eben lass zwei, drei Bälle anders springen oder zwei, drei Conversions tatsächlich passieren, wo sie nicht passiert sind und wir reden über ein komplett anderes Spiel und das ist dann auch das Faszinierende, dass dieses orchestrierte Chaos zwischen 22 Menschen, das da auf dem Footballfeld mit jedem Play stattfindet, dann runtergebrochen werden kann auf zwei, drei Dinge, die dann auch den Ausschlag gegeben haben. Eine dieser Situationen möchte dann auch gleich noch sprechen. Mich würde aber interessieren, wie geil du diese All-Black-Uniforms der Cardinals gefunden hast. Also brutaler Eyecatcher, auch mit dem schwarzen Helm. Wie ging's dir?
Ja, ich mag diese Uniform, glaube ich, auch am meisten von denen. Ich mag Weiß generell, also persönlich sehr, also wenn wir in unseren weißen Uniformen sind und die normalen Helme. Aber die Schwarzen schauen natürlich sehr gut aus. Und ja, ist wahrscheinlich so mein Lieblingsjersey. Aber die Weißen gerne, also ich bin ein sehr großer Fan von so All White, weiße Cleats, weiße Gloves, alles. Aber die Schwarzen sind auf jeden Fall auch sehr cool, ja.
Muss vielleicht mal mit dem Equipment Manager deines Vertrauens irgendwie sprechen und so versuchen, ein Schwarzes zu bekommen, das man dann irgendwie für viel Geld und einen Super Bowl Trip veräußern oder dergleichen. Spannend. Deswegen, weil die Cardinals in All Black unterwegs waren, aber die Offensive Linemen alle weiße oder mehrheitlich weiße Handschuhe getragen haben bei weißen Jerseys des Gegners. Zufall oder doch Kalkül, dass man vielleicht das eine oder andere Holding nicht ganz so leicht identifizieren kann?
Ja, fix kein Zufall. Also ich mache das auch. Also es ist leicht, wenn die Gegner halt weiß sind, weil dann nimmst du dir weiße Handschuhe einfach, wenn sie, keine Ahnung, blau oder irgendwelche Farben, wo es jetzt vielleicht in der Cardinals-Organisation keine derartigen Farben gibt als Handschuhe, dann ist es ein bisschen schwerer, aber wenn der Gegner weiß ist, dann willst du auf jeden Fall mit weißen Handschuhen spielen, oder bin ich zumindest der Meinung, weil es halt einfach weiß auf weiß ist und dann ist es halt ein bisschen schwerer für den Ref, weil die haben natürlich auch so, weil du musst dir das vorstellen, der Head Ref steht ja immer hinter uns und oder hinter der Offense und ist ja schwer für ihn. Im Endeffekt muss er auf 10 Leute gleichzeitig schauen und da dann rauszufiltern, okay, war das jetzt ein Holding oder war das ein Hands to the Face vom D-Line? Das ist recht schwer, weil er hat nur seine zwei Augen. Und wenn er dann aber einen weißen Handschuh auf einer schwarzen Uniform außen auf der Schulter sieht, dann wirft er wahrscheinlich schneller die Flag, als wenn der weiße Handschuh auf der weißen Uniform ist und er dann nicht genau aus dem Augenwinkel vielleicht sieht, okay, ist das jetzt außerhalb vom Shoulder Pad oder ist das eh drinnen dort, wo es hingehört. Deshalb würde ich zu 100% so machen, wenn die Gegner weiß spielen, und ich glaube auch, dass die O-Line das absichtlich gemacht hat.
Wenn wir bei der O-Line sind, das ist die beste Unit bei den Detroit Lions. Das ist wahrscheinlich die beste Offensive Line der Liga. Und jetzt ist mir schon klar, dass du über die Woche und beim Install und bei all den Meetings mehrheitlich im Tight End Room bist und auch mit der Offense beschäftigt bist, aber als vielleicht ins erste große Meeting ging. Wie wurde versucht, über diese Offensive Line der Lions zu sprechen? Wie wurde auch versucht, die zu attackieren?
Ja, ich meine, das war ein großer Emphasis-Point eigentlich von uns als Organisation in der Offseason, eben genau unsere Line zu verstärken und Interior Line zu verstärken. Und das war quasi so der große erste Test. Und es wurde ihnen auch eine schwere, also eins von den Zielen war, sie unter 100 Yards Rushing zu halten, was wir klar nicht geschafft haben. Ich glaube, sie hatten über 180 Yards bei 40 plus Run-Versuchen. Aber genau deshalb hast du eben diese Leute geholt und als Coaching-Staff versuchen sie natürlich immer bestimmte Blitzes für bestimmte Situationen. Wenn sie wissen, okay, Dritter und Eins, das ist ihr Lieblingsplay, dann hast du natürlich diese Plays, die dann schwer für die gegnerische O-Line zu blocken sind oder die du eben genau schemst für solche Situationen. Aber das Problem, wenn man gegen so eine gute O-Line spielt, die können den Ball laufen bei 1. und 10, die können den Ball laufen bei 2. und 8. Und da ist es natürlich schwer für den Defensive Coordinator dann zu sagen, okay, bei 2. und 8 nehme ich mal einen Gamble und blitz einfach, weil sie genauso gut werfen könnten. Und da ist dann umso mehr eben muss man sich darauf verlassen können als Coaching-Staff, dass der D-Tackle dann trotzdem seine Run-Responsibilities richtig spielt und all das. Und das ist uns nicht so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich glaube trotzdem, dass wir als Defense gut gespielt haben. Wir hatten sie oft in Dritter und Lang. Und ich meine, wie gesagt, die zweite Halbzeit hatten wir sie sowieso, haben wir sie zu 0 Punkten gehalten, hatten Turnovers kreiert und all diese Sachen. Deshalb, ich glaube, wir hatten eigentlich ein gutes Spiel, aber eben leider einfach nicht über 4 Viertel. Und wir haben es dann halt auch oft nicht geschafft. Vor allem, ich meine, wir waren bis zum Ende im Spiel eigentlich. Aber dann 3. und 12 oder 3. und lang einfach. Und der Ball geht zu Amon-Ra St. Brown. Und das war dann irgendwie quasi so der Dagger quasi. Und ja, aber natürlich schwer und Dings, aber ich glaube, das sind auch als D-Tackle-Spiele, wo man sagt, okay, heute spiele ich einfach richtig gut, weil ich weiß, eine bessere O-Line werde ich vielleicht nicht sehen dieses Jahr und ich will jetzt mein bestes Spiel haben. Deshalb, ich glaube nicht, dass sie, zurückhaltend waren oder verängstigt waren oder vor dieser Herausforderung, sondern ich glaube auf jeden Fall, dass sie die begrüßen und ihr bestes Spiel an dem Tag spielen wollten.
Noch 3 Fragen zu den Arizona Cardinals, bevor wir zum Filetstück dieses Podcasts kommen. Nicht nur unserem Thema der Woche mit dem Blog, sondern eben auch Bernhard Reimann, der uns bereichern wird. Diese Situation vor dem 2-Minute-Warning in Halbzeit Nummer 1. Es gibt auch den weiterführenden Link dazu in den Shownotes dieses Podcasts, wo das jemand auf YouTube ganz gut seziert. Szenerie ist die Lions lancieren ein Play, das eigentlich noch auf der richtigen Seite, also der anderen des 2-Minute-Warnings war. Die Uhrzeit war noch nicht oder die Zeit war noch nicht auf 2:00 runtergelaufen. Tip Pass, Interception von Mac Wilson Senior, Pick 6. Und dann aber abgepfiffen, nee, war schon 2-Minute-Warning. Du hast den Swing schon angesprochen, weil es dann danach mit dem Hook-and-Ladder-Play in Richtung Endzone der Cardinals gegangen ist, 14-Point-Swing. Und dann aber wiederum die Tatsache, als sich diese Situation ereignet und der Ball schon in der Luft ist, gibt dann der Offensive Lineman der Detroit Lions quasi auf und spielt nicht weiter, weil er offenbar den Pfiff gehört hat. Und das hat dann natürlich auch Mac Wilson ermöglicht, überhaupt zum Return-Touchdown, dem vermeintlichen, zu kommen. Unfassbar viel drinnen. Wie ist diese Situation bei euch nachbesprochen worden?
Sowas wird eigentlich nie wirklich nachbesprochen, weil das sind Sachen, die kannst du nicht mehr verändern und das ist halt einfach so gecallt worden. Das ist etwas, was wir nicht kontrollieren können. Deshalb ist auf jeden Fall sehr unglücklich, aber auf sowas wird immer wenig Augenmerk gelegt, weil du es einfach nicht kontrollieren kannst, aber du kannst kontrollieren, ob du deine Responsibility in der Cover 3 oder weiß nicht, dein Gap richtig spielst als die Tackle, deshalb solche Sachen werden dann mehr besprochen. Aber ja, ich meine, wir waren da auf der Sideline und wir freuen uns alle und haben aber die Pfiffe gehört und wir dachten uns, ja, okay, vielleicht haben sie einfach abgepfiffen, um den Quarterback zu beschützen oder so, weil wir dachten, er hat den vielleicht schon gehabt und sie haben zu früh abgepfiffen einfach und das wird jetzt alles reviewed und wir haben trotzdem einen Touchdown. Aber dann hat der eben erklärt, ja, es war 2-Minute-Warning und keine Ahnung, ist natürlich blöd und weiß nicht, ob man, wenn man den Ref jetzt fragen würde, ob er es gern noch anders machen wird, aber ja, ich meine, solche Sachen passieren auch, aber das der Job von uns, der JG, der trifft solche Sachen immer sehr gut und wir sind eben in die Kabine rein und waren eben nicht wirklich happy mit unserer Performance in der ersten Halbzeit und er hat einfach nur gesagt, so in Richtung Defense, so, das war ein Play, so, es war ein Play, spielt's einfach weiter, wir haben die und das ist true, so, das Play ist vorbei, kannst es sowieso nicht kontrollieren, natürlich wäre es cool, wenn wir die 7 Punkte gehabt hätten, aber es ist vorbei und das Wichtige ist, die nächsten 2 Halbzeiten, Vierteln und darauf soll der Augenmerk sein und ja, aber ist natürlich immer unfortunate, wenn ein Spiel so beeinflusst werden kann von Leuten, die eigentlich nicht wirklich am Spiel teilhaben, so wie die Schiedsrichter. Deshalb, ja, ist natürlich Teil von dem Ganzen, aber sehr, sehr unglücklich und auch, ja, mag ich nicht so, wenn die Schiedsrichter das Spiel so beeinflussen können.
Spannende Geschichte, die ich gefunden habe unter der Woche, beziehungsweise in der Trainingswoche auf dem auch coolen Twitter-Account namens Phoenix Cardinals, also PHNX_Cardinals geschrieben. Da gibt's gab es einen Tweet, wo Michael Wilson so ein klein wenig im Gespräch mit denen erzählt, dass er und Marvin Harrison Jr. pro Woche irgendwas zwischen 1600 und 2000 Bälle fangen. Und du als jemand, der bei diesen Trainings auch immer mit dabei ist und dann vielleicht auch bei den diversen anderen Workouts, die sonst noch so machen, das würde bedeuten, dass wenn wir jetzt am unteren Limit sind und vielleicht nicht die komplette Woche hernehmen, sondern nur 5 oder 6 Trainingstage, irgendwas zwischen 250, 300 Bälle gefangen werden von den beiden. Wie sehr glühen die Jugs-Maschinen tatsächlich in der Wüste?
Ja, das glaube ich schon, dass das auf jeden Fall hinkommen kann. Ich meine, allein vor dem Training fängt man immer seine Bälle, während dem Training hat man auch seine paar Bälle und nach dem Training normalerweise bleibt man immer noch ein bisschen, um eben Bälle auf der Jugs-Maschine zu fangen und gerade die zwei, also Marvin Harrison und Mike Wilson, die bleiben noch immer extra lang, um ihre Bälle zu fangen. Sie gehen dafür zwar immer in den Bubble, deshalb weiß ich nicht genau, wie viele sie fangen oder was sie da drinnen machen, aber ja, glaube ich auf jeden Fall. Und ich finde das cool, dass die zwei da so eine Partnerschaft quasi geschlossen haben, wo sie beide sagen, lass uns das beste Receiver-Duo in der NFL werden oder was auch immer ihre Ziele sind. Aber es könnte ja auch anders sein, dass das so konkurrierende Leute sind, aber die haben sich da zusammengeschlossen. Ich glaube, das spiegelt auch sehr die Dynamik in unserem Team wider, dass da wenig, ich bin eigentlich besser als du und wenig so Missgunst quasi für den anderen da ist, sondern dass auf jeden Fall an einem Strang gezogen wird und ich glaube, das spiegelt das auf jeden Fall sehr gut wider.
Ich habe es eingangs unseres Gesprächs angesprochen. Wir befinden uns in der Mitte eines 3-Game Homestands. Die Cardinals werden einen Monat lang Glendale nicht verlassen haben, auch nach dem Spiel in Woche 4 gegen die Washington Commanders. Wenn man so auf den NFL-Schedule blickt, dann ist das eigentlich ein heißer Game-of-the-Week-Kandidat. Vor allem mit dem, was sich gestern beim Monday Night Football zwischen den Commanders und den Bengals ereignet hat, dann kommt der alte Cardinals-Coach, dein ehemaliger Coach Cliff Kingsbury, als Offensive Coordinator, jetzt der Commanders nach Glendale. Will da gar nicht groß Revenge Game sprechen, aber wie sehr freut man sich einerseits auf die Herausforderung Commanders, wie sehr ist man gewarnt? Wie wurde das dieser Tage schon besprochen?
Also natürlich jetzt am Dienstag fängt man an, eben Video von denen zu schauen und sich auf die vorzubereiten. Aber gestern ist immer der Tag, wo man quasi abschließt mit der letzten Woche. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei einigen Leuten, obwohl es nicht mehr so viele sind, die noch beim Kingsbury gespielt haben, aber dass bei einigen Leuten das quasi einen höheren Standpunkt hat auf emotionaler Ebene als sonst die Wochen. Aber ja, ist auf jeden Fall, ich meine, der Kingsbury schafft das immer wieder, irgendwie mit guten Quarterbacks in einem Team zu sein, und Daniels zeigt auf jeden Fall, dass er hier in die Liga gehört, und er geht natürlich noch durch seine Schwierigkeiten durch, aber er spielt auf jeden Fall guten Football. Jetzt eben, wie du gesagt hast, letztes Spiel so das erste Mal so wirklich aufgezeigt, und ja, es wird auf jeden Fall ein gutes Spiel, und ich bin gespannt, ob die Offense immer noch genau dieselbe ist, ob ich die Zeichen noch sehen kann. Das wäre auf jeden Fall sehr lustig, wenn ich und der Trader, die neben dem Defensive Coordinator dann stehen können und ihm sagen können, was für ein Play kommt. Aber ja, freue mich auf jeden Fall. Sollte auf jeden Fall ein gutes Spiel sein und auch interessant ist. In der NFL ist das sehr selten. In Europa passiert das öfter, dass sich zwei Teams so gut kennen, weil halt der Kingsbury einfach so lange bei uns war und auch sehr viele Spieler kennt und weiß, wie sie spielen, und ja, deshalb auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt vergangenes Wochenende hatten wir eine ähnliche Situation. Unser Talent-Coach, unser Alter, ist bei den Detroit Lions, und ich bin mir auch sicher, dass der einen sehr guten Scouting-Report von den Spielern, die er noch gekannt hat, gegeben hat, und was ihre Schwachstellen sind und wie wir uns attackieren sollten, wie sie uns attackieren sollten. Deshalb, ja, da werden sicher ein paar Mind-Games gespielt, auch auf Coaches-Ebene.
Ich bin sehr gespannt darauf, mit dir kommende Woche dieses Spiel dann auch wieder zu sezieren, aber würde meinen, es ist Zeit für den Main Event. Wir sprechen über unser Thema der Woche. Das ist der Block. Wir tun das mit dir und wir tun das mit unserem Stargast, Bernhard Reimann. Wie immer in unserem
Thema der Woche.
Das Thema der Woche vom Winter Day Football O'Clock könnte hochkarätiger nicht besetzt sein. Natürlich der Regular Bernhard Zajkowicz, aber, und das freut mich extremst, ein Neuzugang für diese Folge, wo wir über den Block sprechen. Es ist Bernhard Reimann, Star Left Tackle der Indianapolis Colts, und Bernhard 1, und wir kommen auch gleich dazu, warum. Es freut mich sehr, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, um über deine Profession und einen deiner wichtigsten Jobs zu sprechen.
Ja, danke. Es freut mich auch sehr, hier zu sein.
Bernhard, wir beginnen auch gleich bei dir, denn es sind extrem spannende Tage in deinem Leben. Nicht nur, dass der erste Saisonsieg in Woche 3 gegen die Chicago Bears erzielt worden ist. Es war gestern, wir zeichnen das am Dienstag europäischer Zeit auf, dein Geburtstag. Es warten Vaterfreuden auf dich. Zu allen drei Dingen möchte ich da sehr, sehr herzlich gratulieren. Wie gut fühlt es sich aktuell in der Haut des Bernhard Reimann an?
Ja, danke einmal. Und ja, fühlt sich sehr gut an. Natürlich sehr aufregende Zeiten. Aber ja, wir versuchen da einfach alles schrittweise anzugehen. Also wir haben gestern Geburtstag gefeiert, wir haben auch den Sieg gefeiert, aber natürlich in der NFL geht das Woche für Woche wieder von vorne los. Das heißt, heute geht es schon wieder los, sich auf die Steelers vorzubereiten. Und ja, was die Schwangerschaft meiner Frau angeht, ist einfach eine super Erfahrung bis jetzt. Und wir versuchen da wirklich Tag für Tag, Woche für Woche einfach ja ein bisschen das Kinderzimmer herzurichten, die kann ich ein bisschen mehr dazu zu lernen. Man liest viel, man recherchiert viel. Und ja, wir freuen uns schon riesig drauf.
Lass mich kurz einhaken, nachdem es dir noch viele, viele Saisonen bevorstehen könnte. Geburtstag feiern während einer NFL-Saison. Hast du natürlich Pech, dass du ein September-Geburtstagskind bist? Wäre das von Mitte Februar bis vielleicht auch Ende Juli der Fall, nicht ganz so ein großes Ding? Wie feiert man Geburtstag innerhalb einer Saison, wo es eben Woche für Woche geht, wo es wieder ein Gameplan zu installieren gilt und dergleichen?
Ja, bei uns geht das ganz gemütlich über die Runde. Also die Frau hat gestern Abendessen gekocht, und ja, wir haben gemeinsam einfach gegessen, Zeit verbracht und einfach gemütlich den Abend ausgehen lassen. Und ja, wir haben genug zu tun unter der Woche, dass es dann echt schön ist, einfach einen Abend dann wirklich nur zu zweit zu genießen und ja, einfach ruhig den Abend so ausklingen zu lassen.
Psycho, aka Bernhard 2. Ich hoffe, das wird uns nicht durch die komplette Konversation begleiten. Muss gestehen, es passiert wahrscheinlich einem Bruchteil der Bevölkerung in einem Zoom-Call dann auch sein zu dürfen, wo tatsächlich zwei Bernhards drinnen sind. Fühle mich aber extrem privilegiert, weil ich Bernhard 1 und Bernhard 2 schon angesprochen habe. Und wir hatten das auch schon hier bei Winter Day Football O'Clock für all diejenigen, die das nicht mitbekommen haben. Worum handelt es sich da? Warum gibt es überhaupt Bernhard 1, Bernhard 2 und dann letztlich auch Bernhard 3?
So wie es genau passiert ist, weiß ich nicht mehr ganz so. Vielleicht hat der Bernhard das noch besser in Erinnerung, aber ich weiß, dass wir halt einige Bernhards bei den Vikings waren. Eben der Bernhard Reimann, ich und der Bernhard Pauli, das waren so die ersten, die originalen Bernhards mehr oder weniger. Und dann haben wir irgendwie angefangen, da so einen Joke draus zu machen und das ist dann so weit gegangen, dass wir auch Bernhard Breaks gemacht haben und so, nach dem Training und vor dem Spiel und ja, war irgendwie funny und das haben wir einfach ganz logisch natürlich nach der Größe, nach der Körpergröße von uns organisiert, deshalb ist der Bernhard Reimann der Einser und ich der Zweier und der Pauli war deutlich die Nummer 3. aber ja, und dann im Laufe der Jahre, der Bernhard Pauli hat dann aufgehört und dann haben wir neue Bernhards gesucht und rekrutiert und so, deshalb hat der Joke da irgendwie hat weitergelebt und so und jetzt hat er sich leider ein bisschen verloren, aber wir haben einen Bernhard Break gemacht im Preseason-Spiel, was wir gehabt haben. Zwar nach dem Spiel, aber ja, das war auf jeden Fall schön.
Ja, das musste auf jeden Fall sein.
Ja, voll.
Das Ding ist, dadurch, dass wir Audio-only sind, das auch sehr bewusst und gerade auch bei einem sperrigen Thema wie dem Blog vielleicht nicht ganz opportun, wird es hin und wieder Bernhard 1, Bernhard 2 werden. Aber dadurch, dass ihr so exzellent darauf hört, machen wir da mal absolut keine Sorgen. Und ansonsten versuche ich den Bernhard Zajkovic auch immer spezifisch mit Psycho anzusprechen. Aber Bernhard, nachdem es bei deinem Team, nämlich Bernhard 1, am vergangenen Sonntag dann endlich mit dem ersten Saisonsieg soweit war, wir an dieser Stelle mit Psycho auch schon über das Abschneiden der Cardinals in Woche 3 gesprochen haben, möchte ich mit dir noch über das Spiel gegen Chicago im Speziellen sprechen und mal so ein klein wenig die Drive-Chart angesehen von einem Spiel, das schon noch von Sloppiness geprägt war. Ich möchte das den Hörerinnen und Hörern nur kurz mitgeben. Resultat der Drives in der ersten Halbzeit. Missed Field Goal, Punt, 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 Interception, Interception, Touchdown, Turnover, Downs, Punt, End of Half. Wie froh muss man vielleicht auch angesichts dieser Ereignisse einfach sein, diesen Sieg under one's belt zu haben, auch endlich in der Win Column zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Also da waren einige Dinge, die wir hätten besser machen können, die man im Spiel jetzt nicht so haben möchte, wie sie dann passiert sind. Aber ja, es ist ein Teamsport und da hat uns die Defense am Ende den Hintern gerettet und die hat halt echt super gespielt und für uns als Offense, wir haben einige sehr junge Playmakers mit einem Anthony Richardson und dann einige Receivers, die halt jetzt im ersten oder zweiten Jahr erst sind und diese Connection zwischen einem Quarterback und einem Receiver, die braucht halt manchmal Zeit, ein bisschen sich zu entwickeln und es fällt natürlich noch auf, aber ich glaube auch jetzt mit jedem Spiel, mit jedem Training während der Saison wird das auch wieder ausgebessert und wird sich dann auch immer verstärken und dann ich glaube, dass wir dann wirklich, sobald wir das mal diese Connections da herausfinden, dass wir dann wirklich eine gute Offense zusammenbringen können.
Eine Offense, die teilweise schon richtig gut ausgesehen hat, du hast das junge Talent in der Offense angesprochen, da ist es natürlich umso wichtiger, dass die Blocks auch halten, dass Anthony Richardson geschützt wird, dass Zeit dazu da ist, um auch dieses junge Talent in Szene zu setzen und da sind wir beim Thema der Woche angelangt. Das ist der Block. Wir haben es versucht, einerseits sehr allgemein zu halten und möchten gerade mit dir, Bernhard Reimann, sehr schnell auch in die Tiefe gehen, möchte aber gerade für die Hörerinnen und Hörer, die sich dem Offensive Line Play jetzt nicht ganz so intensiv widmen, einfach mal von dir definiert bekommen, was ist ein guter Block? Also den Pancake sieht jeder, aber was ist so ein Rap, was ist so ein Play, wo du sagst, dieser Block war von mir als Left Tackle gut?
Ja, natürlich muss man dann zuerst mal unterscheiden zwischen einem Block im Running Game und dann in der Pass Protection. Also in der Pass Protection, also jedes Mal, wenn der Quarterback den Ball wirft, ist es eben die Aufgabe der Offensive Line, also von uns fünf, zumindest, oder dann eben auch mit dem Running Back oder mit einem Tight End oder Receiver, dann auch zusätzlich diesen Quarterback eben zu beschützen. Und ja, dann sieht das relativ einfach aus, also in Theorie zumindest, bleibt man einfach zwischen dem Defensive Lineman und dem Quarterback und hält den Defensive Lineman ab, zu dem Quarterback zu kommen, ohne irgendwelche Strafen dabei zu kassieren. Und ja, das ist so der Idealfall. Und dann im Run-Game hat man verschiedene Aufgaben und man weiß natürlich, wo der Running Back mit dem Ball jetzt hinläuft, in welches Gap oder oder welches Ziel eben erreicht werden sollte. Und in diesem Weg möchte man dann eben auch dann den Defensive Lineman entweder in die Richtung zurückschieben, um den Running Back den Platz frei zu räumen, oder man möchte den Defensive Lineman einfach abhalten, in den Weg von dem Running Back zu kommen, wenn man zum Beispiel auf der Rückseite von einem Run ist. Und ja, also es kann sehr unterschiedlich aussehen. Und wie du schon angesprochen hast, im Idealfall kann man dann natürlich einen Pancake-Block erreichen, indem man den Defensive Lineman eben auf dem Boden, im Idealfall auf dem Rücken bekommt. Und ja, logischerweise kann man da kein Play machen und deswegen ist es dann der ideale Block.
Möchte da vielleicht da etwas früher als geplant eine Frage stellen, weil für mich die Advanced Stats in der NFL mittlerweile überragend sind in vielerlei Hinsicht. Aber wenn du auf Offensive Linemen gehst, dann siehst du die Career Games played, die Career Games started und wenn sie eine Interception oder ein Turnover gab, ein Tackle gesetzt haben, auch das und etwaige eine Fumble Recovery, wenn im Skill Position Play einer rausgerutscht ist. Dieses Beschreiben von Offensive Line Play, das hat eigentlich erst mit Pro Football Focus so richtig begonnen. Da gibt's dann Rankings. Mittlerweile gibt's wirkliche Nerd-Seiten, wie lang Blocks gehalten werden, Pass-Block Grades, Run-Block Grades und so. Warum ist es immer noch so, dass das Play von Offensive Linemen, ob die jetzt gut oder schlecht sind, so dürftig beschrieben wird?
Ja, ich glaube, das kommt einfach darauf an, in welchen Kreisen man sich da unterhält. Weil es jetzt eben, wie du schon erwähnt hast, mit diesen ganzen Analysen mit schon so viele Möglichkeiten gibt, O-Liner zu benoten. Und dann kann man wenn es um die Pass-Protection geht, kann man eben auch Statistiken arbeiten, indem man eben zeigt, wie viele Quarterback-Pressures ein Offensive Lineman aufgegeben hat oder dann auch, wie viele Quarterback-Hurries er aufgegeben hat. Und dann eben im schlimmsten Fall auch, wie viele Sacks er aufgegeben hat. Und natürlich als Offensive Lineman möchte man da keine Nummer in dieser Statistik reinbekommen, aber das ist natürlich Teil des Spiels. Und ja, also es ist jetzt wirklich Jahr für Jahr, werden mehr und mehr Nummern und Statistiken zum Offensive Line Play gebracht, um eben Leute zu vergleichen, um Verträge auszuhandeln, um Leute zu ersetzen. Also es wird wirklich da wirklich alles genau analysiert und es wird dann auch mehr und mehr jetzt auch auf die Offensive Line fokussiert.
Wenn wir ganz allgemein nochmal beim Block bleiben. Und Bernhard 2 hat das wunderbar schon beschrieben. Es gibt natürlich zwei Kategorien, das ist auch ganz wichtig. Und es gibt auch unterschiedliche Definitionen davon, wann, was, wie gelungen ist. Wie unterscheidet sich das vom Offensive Lineman? Vielleicht auch zum Tight End auch, was die Responsibilities ist das falsche Wort, weil trainiert man unterschiedlich, weil auch Tight Ends im idealsten aller Fälle, siehe Rob Gronkowski, auch blocken können müssen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass Tight Ends ja eigentlich nur so Teilzeitblocker sind, unter Anführungszeichen. Also die sind ja nicht, so wie der Bernhard jetzt, einfach nur zum Blocken da im Spiel. Also der Bernhard will nie einen Ball fangen. Also vielleicht schon, das war eigentlich ziemlich sick, aber ist jetzt nicht so geplant normalerweise bei einem Play, sondern er muss einfach nur blocken. Und bei uns gibt's halt zwei Aufgaben. Wir müssen Routenlauf und blocken. Deshalb sind, glaube ich, auch die Ziele bei uns nicht so hoch wie bei Olan. Also wenn wir in Pass Protection sind zum Beispiel, dann haben wir meistens die Hilfe vom Tackle oder vom Running Back. Und beim Bernhard passiert sehr oft, dass er einfach 1-gegen-1 mit dem besten Pass-Rusher vom anderen Team ist. Und es wird aber trotzdem erwartet, dass er 95 oder 100% von den Reps gewinnt, was natürlich eine sehr, sehr schwere Aufgabe ist. Deshalb, ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu vergleichen, Titan mit Olan jetzt so im direkten Vergleich, so wie blocken die, weil die Aufgaben ein bisschen anders sind. Also im Run-Game sind wir sehr viel mehr involviert als in der Pass Protection, aber da wird es nicht erwartet, dass wir den D-End 5 Yards nach hinten schieben oder weiß ich nicht, also ein Pancake-Block natürlich super, aber wird es nicht erwartet oder so. Also es wird nicht erwartet, dass wir so physisch sind wie O-Liner, weil wir natürlich auch einen anderen Körper haben. Aber ja, also ich würde sagen, dass wir halt so einfach versucht wird, halt unser Matchup einzusetzen, dass wir halt eben, wir gehen oft gegen Linebacker oder wir sind im Double Team mit einem O-Liner gegen einen D-Tackle. Also einfach die Variabilität, die wir halt bringen, das ist das Wichtige, wie die Coaches halt versuchen, einfach uns einzusetzen. Aber es wird jetzt eben nicht so erwartet, so okay, du musst den blocken und du musst das gewinnen. Deshalb oft, wenn so ein Stalemate, also da wird bei den Titans oft gesprochen, wenn wir ein Stalemate haben, beziehungsweise wir schaffen es, den Typen an der Line of Scrimmage zu halten, wir schieben ihn nicht nach vorne, aber wir werden auch nicht zurückgeschoben, dann ist das meistens ein guter Rap für uns. Natürlich die Erwartungen, die persönlichen Erwartungen und die Erwartungen auch vom Titan Coach sind natürlich immer ein bisschen höher gesteckt, um auch quasi da Raum zu lassen zum Wachsen. Aber normalerweise, wenn wir vor unserem Typen bleiben und der Running Back einen Two-Way-Go hat, also sich entscheiden kann, ob er links oder rechts bei uns vorbeiläuft, dann ist das meistens ein guter Rap bei uns. Aber beim Bernhard ist es wahrscheinlich dann ein unterdurchschnittlicher Rap.
Und dem Psycho das auch von seiner Seite so perfekt eingeordnet hat und wir auch über die Metrics gesprochen haben, wie Offensive Linemen bewertet werden können, gerade bei den Indianapolis Colts und den vielen anderen Organisationen in der NFL, bin ich mir sicher, dass es anderes Analysematerial dann auch gibt, das euch hilft. Deswegen, was sind so Metrics, die dir helfen? Ist es keinen Hit, keinen Hurry zuzulassen, ja, keinen Sack? Sind es die Zeiten, wie lange du Blocks hältst, wie schnell du downfield bist? Was sind Dinge, die du dir vom Stat-Team vielleicht auch ausheben lässt, um zu überprüfen, wie die Performance auf der Left-Tackle-Position war?
Das ist immer schwierig zu sagen, weil es kommt auf das den Spielzug drauf an, wie lange man eben den Block halten muss. Und dann sind diese Statistiken dann auch manchmal bisschen, wenn man das einfach, die zeigen nicht immer das ganze Bild. Also, weil es gibt einige Offensive-Spielzüge oder dann auch einige Offenses, die hauptsächlich solche Spielzüge laufen, in denen man eben den Ball sehr schnell, in denen der Quarterback eben den Ball sehr schnell wegwirft. Und wenn du da eben als O-Liner auch, wenn du mal geschlagen wirst von dem D-Liner, aber der Ball ist schon draußen, dann wird das nie auf irgendeiner Statistik auftauchen. Aber wenn du zum Beispiel immer in einer Situation bist, in dem der Quarterback den Ball einfach länger halten muss, und du den Block hältst für ein paar Sekunden, aber dann trotzdem nach ein paar Sekunden dann vielleicht irgendwie den auf einer Seite verlierst und der dann zum Quarterback kommt, kann das natürlich ganz anders aussehen, obwohl der Block vielleicht besser war als der erste. Und deswegen muss man halt mit diesen ganzen Statistiken auch etwas vorsichtig sein, weil man da einfach mehr so von Spielzug auf Spielzug eben schauen muss, wie der O-Liner sich da geschlagen hat.
Für mich ist es mit das faszinierendste Duell. End, Edge Rusher gegen Tackle, alles, was zwischen Interior, Offensive Line und Defensive Line passiert, und versuche immer wieder bei meinem NFL-Kommentar darauf hinzuweisen, seht euch an, was an der Line of Scrimmage genau dort passiert. Und das Mindgame an sich zwischen, in deinem Fall, Tackle und dem Edge Rusher ist extrem spannend, weil du weißt, du kriegst wahrscheinlich jeden Snap einen anderen Move serviert. Es gibt diese Setup-Moves, wo er dir so lange einen Bullrush präsentiert, bis er dich dann versucht mit dem Ripclub, mit dem Swim-Move oder dergleichen dann zu bieten. Was ist, wenn wir es allgemein halten, der schwierigste Move, um den konstant zu blocken?
Ich persönlich bin der Meinung, dass es, wenn der Defensive Line Defensive Lineman nur einen Move hätte, wäre es eigentlich ein sehr einfaches Spiel, aber es ist einfach diese Kombination aus verschiedenen Dingen, die es dann so schwierig macht. Und ich denke mir einfach, dass die Defensive Linemen, die einfach sehr unterschiedliche eben Pass-Rush-Moves machen können, besonders wenn sie dann auch ähnlich aussehen lassen können, sind meiner Meinung nach immer am schwierigsten zum Blocken. Weil es natürlich gibt einerseits Leute, die sehr schnell sind, andererseits gibt es Leute, die sehr stark sind. Wenn man sich jetzt eben mit Hilfe von Videoanalyse auf einen Defensive Lineman vorbereitet während der Woche und man weiß, dass es ja, er ist zwar etwas langsam, aber sehr stark, kann man als Offensive Lineman ein bisschen sein Pass-Set darauf einstellen. Man weiß, dass höchstwahrscheinlich ein Bullrush kommt oder eben ein Move, der halt von dem Bullrush dann eben, also ein Push-Pull oder eben ein Rip-Move oder so, dann eben von dem abgeleitet wird. Aber was ist dann, was für die Offensive Linemen das Leben am schwersten macht, ist, wenn du dann diese Kombination aus Schnelligkeit und Kraft dann auch bekommst, also wenn du auf einmal ein Myles Garrett vor dir hast, der genauso stark ist wie du selbst, aber sich wesentlich schneller bewegen kann und sich dann auch von einem sehr, sehr schnellen Get-Off, also von einem sehr, sehr schnellen Start, dann auch innerhalb von einem Schritt runterbremsen kann und auch den Inside-Move dann an dir ausüben kann. Und diese Kombination eben macht es dann umso schwieriger, weil du kannst dann einfach nicht irgendetwas erwarten, weil einfach alles Mögliche auf dich zukommen kann. Also er ist einfach, er ist stark genug, um einen Bullrush auszuüben, aber er ist auch schnell genug, dich ums Eck, also dich, der ist schnell genug, um dich
um die Edge. Kannst du auf Englisch sagen.
Ja, okay. Einfach, er ist schnell genug, um an dir vorbeizulaufen. Und also diese Kombinationen aus schnell und dann auch also Schnelligkeit und der Kraft macht es dann am schwierigsten.
Martin, ich habe auch eine Frage, die passt da, glaube ich, gerade ganz gut. Ich bin ja über IMG dann, über das IPP und so in die NFL eben, und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich in Berührung gekommen bin mit Blocken und auch Passblocken als Tight End. Und da wurde uns halt immer beigebracht, okay, du musst den Typen punchen. Also du willst gar nicht den so, du willst dich natürlich richtig positionieren und all das, aber du willst auf jeden Fall deine Hände auf ihn kriegen und punchen. Und Jordan Mailata war dann gerade zu Besuch. Und wir haben natürlich mit ihm auch geredet, so wie machst du das? Natürlich ein bisschen anders, er ist O-Liner und all das. Aber mir ist dann aufgefallen, dass er seine Hände, also uns wurde beigebracht, die Hände eben immer vor der Brust und so, weißt du, expose deine Brust nicht, sonst puncht er dich halt und dann bist du im Nachteil. Und der John Mailata hat uns dann eben durch sein Passset durchgeführt und all das. Und seine Hände waren immer weit. Und dann war ich halt so, weißt du, die haben uns was anderes beigebracht. Warum machst du das so? Und er so, ich bin so groß und so stark, wenn jemand mich bullrushen will, weißt du, be my guest, sei mein Freund, ich will, dass du das machst, weil ich weiß, dann habe ich dich. Und die Frage an dich, hast du auch so ein, ohne da jetzt irgendwelche Secrets zu verraten oder irgendwas, aber hast du auch so ein Mindset, so dass du denkst, okay, ich weiß genau, bullrushen kann mich keiner, wenn mich wer bullrusht, wäre das das beste Szenario für mich, da fühle ich mich am meisten wohl oder so, oder versuchst du jeden Passset eigentlich immer gleich zu machen und dann einfach zu reagieren, so was der macht?
Ja, also für mich persönlich, also kommt das mehr auf den Gegenspieler drauf an, weil auch die Offensive Linemen in der NFL sind auch körperlich alle anders und der Jordan Mailata wird wahrscheinlich trotzdem nochmal, was weiß ich, 15, 20 Kilo mehr wiegen als ich, also der hat noch weniger Probleme mit dem Bullrush, aber für mich persönlich, wenn es darum geht, einen Khalil Mack zum Beispiel zu blocken, der einfach einen sehr eliten Bullrush hat, weiß ich einfach, dass wenn ich meine Hände zu weit habe, dass ich da wirklich in Probleme geraten könnte. Und deswegen muss ich ihn halt mit näheren Händen sozusagen blocken und in diese Pathway reingehen, als wenn ich jetzt jemanden blocken muss, der etwas kleiner, leichter, aber dafür schneller ist. Also wenn es dann geht, okay, an Josh Allen, Bradley Chubb zu blocken, geht es mehr darum, dich gegen ihren Speed sozusagen beschützen und dann die Hände ein bisschen weiter zu haben.
Olga, man merkt schon, was für Elite Pass Rusher vor allem in der AFC unterwegs sind. Und du hast kommende Woche dann gemeinsam mit deinen Linemates nur ein Date mit Alex Highsmith und TJ Watt. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe gehabt, die Steelers vor zwei Wochen zu kommentieren und bin nach wie vor der Ansicht, das ist das beste Pass Rush Duo. Und es ist auch kein Zufall, dass die beiden seit 2020 die mit Abstand meisten Sacks kombiniert am Konto haben. Und nachdem wir uns schon dieser halben Stunde oder dem Ende dieser halben Stunde nähern, ehrlicherweise sind wir eigentlich schon dort angelangt, habe ich nur noch zwei Fragen an dich, Bernhard. Weil jetzt eine Generation aufwächst, die sieht, dass Bernhard 2, nämlich Psycho, mit Blocken bis zu einem gewissen Grad Erfolg hat, in die NFL zu kommen. Weil eine Generation aufwächst, die sieht, dass du als nächster großer Left Tackle in der National Football League große Erfolge feierst. Was kann man tun, um vielleicht auch eine Basis zu legen, ein guter Offensive Lineman, ein guter Blocker zu werden? Ist es Beinarbeit? Ist es Grip Strength? Ist es sind es die Oberarme? Ist es das komplette Paket? Was kann man vielleicht beginnen, muskulär zu forcieren, um Erfolg zu haben beim Blocken?
Ja, ich glaube, dass einfach das Blocken, einfach wie die meisten Dinge im Football oder im Sport generell, also man kann so gut trainieren, wie man möchte, aber im Spiel wird immer irgendetwas passieren, wo man dann einmal einen falschen Schritt macht oder die Hände sind dann nicht ideal. Und dann kommt es dann die meiste Zeit einfach nur darauf an, wie deine Recovery aussieht, also wie du dich davon wieder
erholst.
Ja, genau, wie du dich wiederholst, danke. Also deswegen glaube ich einfach, eine gute Basis zu haben, einfach mit Athletiktraining, ist einfach enorm wichtig. Also, dass wenn dein Körper mal in einer schlechten Position ist, dass du dann wieder aus der rauskommst und deine Balance finden kannst. Oder dass wenn du mal mit dem Snap-Count ein bisschen hinten her bist und dann ein bisschen langsamer von dem Ball, also vom Ball einfach in ein Pass-Set reinkommst und du vielleicht eine halbe Sekunde hinter deinem D-Liner bist, kann das schon echt schlimm enden. Aber wenn du dann, einfach schaffst, dich aus diesen Situationen mit Athletik einfach zu helfen, dann ist das einfach einer der wichtigsten Dinge. Und die anderen Sachen, wie, ja, natürlich, man braucht Kraft in den Oberschenkeln, man braucht Kraft in dem Oberkörper genauso, aber die Dinge kommen dann sowieso mit den Reps und mit der Erfahrung. Aber ich glaube, diese Basis zu haben, ist einfach enorm wichtig.
Letzte Frage, und das ist wahrscheinlich die unangenehmste, das ist ein klein wenig fies, dass ich da vielleicht nicht vorher angekündigt habe, aber ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, deinen ersten Primetime-Auftritt im deutschsprachigen Raum zu kommentieren, damals für The Zone. Das war beim Thursday Night Football-Spiel gegen Denver, und ich habe da wirklich begonnen, mit dir zu leiten, weil das natürlich auch Usus in den USA ist, wenn irgendwo ein Fehler passiert, und das ist meistens durch Penalties dann der Fall, wandern mal alle Kameras auf diesen Menschen. Wenn dann noch eine Strafe passiert, noch mehr Kameras. Wenn dann noch eine Strafe passiert, noch mehr Kameras. Und jetzt ist letztlich dann auch gut ausgegangen für die Indianapolis Colts, die sich 12-9 aus der Affäre ziehen konnten bei dieser Thursday Night Football Partie. Aber das war so irgendwie in Primetime, und Bernhard Reimann, der Rookie Left Tackle, mit Problemen, weil Holding, auch Elite Pass Rusher, die dir gegenüber gestanden sind, das sei dazu gesagt. Wie ist es auch gerade in dieser Partie gewesen, für dich nicht komplett den Fokus zu verlieren, sondern auch mental einfach weiterzumachen und wirklich dieses auch oft Football-Klischee take it play by play zu leben?
Ja, das wird nicht einfacher. Also es war damals schwierig und es ist heute noch genauso schwierig. Natürlich war es immer eine schwierige Situation. Man ist ein Rookie. Die O-Line hat da Probleme. Man verletzt sich, man verstaucht sich den Knöchel. Man trainiert für 2 Wochen nicht. Man geht in ein Thursday Night Game hinein, ohne 2,5 Wochen überhaupt irgendwas mit dem Team gemacht zu haben. Und dann geht man in sein erstes Auswärtsspiel, man geht zum ersten Mal in einen Silent Cadence hinein, und dann laufen halt einige Dinge nicht so, wie man sich das eben erhofft hätte. Und gerade dann ist es einfach extrem wichtig, sich dann zu erinnern, dass man das einfach im Spiel kann man sowieso nicht ändern. Und auch wenn es für jemanden persönlich peinlich ist, was natürlich war für mich, musste man sich einfach daran erinnern, dass man spielt füreinander, man spielt für seine Teamkollegen, und was alles, und dann die ganzen Fehler, die bessert man dann im Nachhinein sowieso aus, und deswegen versucht man einfach so gut es geht, da im Moment zu bleiben und dann einfach auf den nächsten Spielzug zu konzentrieren. Und ja, aber es ist natürlich extrem schwierig, also als Offensive Lineman hört man wenig Gutes, oder wenn man dann mal halt erwähnt wird, ist es meistens was Schlechtes, und dann ist es halt umso wichtiger, wenn man dann nach Hause kommt, sich an die Leute, Frau, Familie, Freunden zu umgeben, die einen unterstützen, egal was auf einem Footballfeld passiert, weil dann, sobald man den Schaden hat, kriegt man natürlich dann von allen Seiten dann immer gleich die negativen Kommentare, und dann hat sich für mich einfach noch deutlicher herausgestellt, dass es umso wichtiger ist, diese Leute einfach zu haben, die einen unterstützen können, und die helfen einem durch diese Probleme, die wir gehabt haben, oder diesen Shitstorm quasi dann durchzuleben und dann einfach daraus lernen kann, und dann kann man dann auch beim nächsten Spiel rausgehen und dann sich Spiel für Spiel zu verbessern, und ja, dann wird das Ganze einfacher.
Kann er zwei Dinge garantieren. Das erste, aus unseren Mündern wird es nur Positives über deine Leistungen geben, und das zweite, wir werden alles daran setzen, dich irgendwann im Laufe dieser oder der nächsten Staffeln wieder an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock dich einfinden zu lassen. Hochinteressant, durfte wahnsinnig viel von dir lernen, freue mich für alles oder über alles, was in den nächsten Wochen und Monaten in deinem Leben, deiner Karriere passieren wird. Es sind sehr, sehr viele gute Dinge, die bereits passiert sind. Das kann nur noch besser werden. Freue mich, wie gesagt, sehr, dass du auch Zeit genommen hast, und hoffe, dich sehr bald an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen.
Auf jeden Fall. Dankeschön.
Danke, Bernhard.
Bitteschön, Bernhard.
Ciao, Bernhard.
Tschüss.
Rund um die NFL.
Was für ein unfassbar cooler Typ. Tiefenentspannt bis zum geht nicht mehr. War Bernhard Reimann immer schon so? Ist er noch entspannter geworden, oder war das für seine Verhältnisse komplett auf Adrenalin? Wie sich das für Winter Day Football O'Clock gehören würde?
Nö, ich würde sagen, das war eine typisch Bernhard-Performance.
Fand das Outro so schön. Bernhard. Danke, Bernhard. Super, Bernhard. Toll, Bernhard. Wie sehr ist damals auch der Schmäh bei den Bernhards gelaufen? Bei den vielen, die es gab?
Ja, wie gesagt, also ich habe es eh probiert, ein bisschen zu erklären, aber das hat sich irgendwie so entwickelt über die Jahre und ja, war irgendwie lustig. Aber mit dem Bernhard war immer eine gute Zeit und deshalb war ich auch so froh, dass ich ihn jetzt so nach so langer Zeit hier in Amerika wieder treffen durfte und feststellen durfte, dass er immer noch derselbe Bernhard ist. Ich hoffe, er hatte die selbe Einschätzung über mich und ja, es ist natürlich immer schön und jedes Mal eigentlich, wenn ich an den Bernhard denke und dann denke ich auch immer an die Orts. Ich meine, wir sind aus demselben Jahrgang, wir sind aus demselben Verein gekommen, wir haben denselben Vornamen und jetzt spielen wir beide hier drüben und haben uns hier drüben wiedergesehen quasi. Deshalb, das finde ich auf jeden Fall immer sehr cool.
Und es ist ein großes Privileg, jemanden wie ihn zu haben, der uns auch ein klein wenig seiner Zeit widmet. Deswegen, wir waren eh schon drüber und ich habe dann auch angefangen, Dinge wegzustreichen, die sich einfach nicht mehr ausgegangen sind. Deswegen kommst du jetzt zum Handkurs, aber das passt eh perfekt zu unserem Rundblick, wenn man so will, in die NFL und was sonst so passiert und relevant ist. Und wir hatten eigentlich auf der Liste, einfach mal rauszuarbeiten, wer denn die besten Blocker sind. Nämlich nicht nur auf der Position des Offensive Linemen, sondern auch bei den Tight Ends und bei den vielleicht Wide Receivern, Running Backs, oder vielleicht fassen wir diese Skill Position Gruppe als solche auch zusammen. Wenn du dir ansiehst, wer gut blockt, wer bleibt dir bei der Offensive Line im Auge?
Also natürlich der Bernhard Reimann. Das ist natürlich meine Nummer eins. Aber ich kann mir vorstellen, dass du das nicht als Lösung gelten lässt. Deshalb.
Es ist okay, Honig ums Maul schmieren ist immer gut.
Perfekt.
Und er war dann letztes Jahr auch schon Top 5, also auch was ja, das voll anbelangt, es ist nicht so weit weg von der Realität.
Ja, das wollte ich eher auch sagen, als wir mit ihm geredet haben, aber ich hat dann irgendwie nicht so gepasst. Aber wenn man über diese ganzen Stats und alles über O-Liner spricht, das sind alles negative Stats. Normalerweise bei jedem anderen Spieler sind immer positiv, wie viel Tackles und wie viel Interceptions und wie viel Touchdowns und all das. Und bei der O-Line ist, wie viel Sacks hat er erlaubt, wie viel Hurries, wie viel
wie viel Strafen, das findest du auch noch, ja?
Ja, genau. All diese negative Sachen, aber es wird nie über was Positives geredet. Deshalb ja, ist auf jeden Fall schwer, da auch eine sehr educated Meinung quasi drüber zu haben, weil es sehr viel natürlich auch, so wie er gemeint hat, auf Scheme drauf ankommt und all diese Sachen. Und es ist auch nie nur ein O-Liner, sondern es sind immer fünf. Und wenn einer ein bisschen verkackt, dann schaut der andere vielleicht auch schlechter aus. Deshalb ist es schwer, aber mit meiner bisschen biased Meinung jetzt, weil wir gerade gegen sie gespielt haben, aber Penny Sewell ist auf jeden Fall auch zu nennen da. Weil der einfach ein komplettes Paket ist, so wie der Bernhard, aber er ist einfach sehr, sehr dominant in seinen Run-Blocks, in Pass-Blocking ist er auch top, deshalb den muss man da, glaube ich, auch natürlich auch nennen.
Dann lass uns auf die Skill-Positions springen. Ich weiß nicht, ob du für jede Position einen vorbereitet hattest oder ob für dich einer raussticht. Also ich bin zu einer Zeit zum American Football gekommen, als Heinz Ward, der legendäre Wide Receiver der Pittsburgh Steelers, das Nonplusultra eines blockenden Skill Position Players war. Ich glaube, das war so ein ferocious Blocker, der hat einmal jemandem das Kiefer gebrochen bei dem Block, was natürlich auch zu einer anderen Zeit passiert ist, als American Football gespielt worden ist. Auf der Tight-End-Position fällt einem sofort Rob Gronkowski ein, wie er wahrscheinlich der beste Dual Threat Tight End in dieser Hinsicht war, den es jemals gegeben hat, oder zumindest in der modernen Zeit. Wer ist für dich das Nonplusultra eines blockenden Skill Position Spielers?
Ja, also da kommt es immer sehr viel auf Effort drauf an. Man hat letztes Jahr sehr oft Videos von Ayuk gesehen, wo er 50 Yards Downfield noch Blocks gemacht hat. Also ich glaube, da ist immer sehr schwer zu sagen, okay, der ist der Beste, weil der hat ultra gute Technik und der ist urstark, sondern es ist sehr, sehr viel will der Typ das. Und da haben wir auch gerade gegen einen gespielt, der nicht zurückscheut davor, weil viele Receiver, die sagen dann, oh, na, ich protecte mich lieber, weil ich muss den Ball fangen und dafür werde ich bezahlt. Aber Amon-Ra St. Brown, der ist auf jeden Fall einer von denen, die nicht zurückscheut, auch in diesem physischen Teil des Spiels aufzuzeigen und einfach in die Box reinzukommen und einen Linebacker vielleicht noch zu blocken, dass der Run rauskommt oder eben einen Safety oder DB zu blocken. Aber auch wir haben einen Receiver, den ich sehr cool finde in der Hinsicht. Ein Special-Teamer bei uns, CP, Zach Pascal Nummer 0, der im Special Team zeigt, dass er auch ein physischer Typ ist, aber wenn er in der Offense drinnen ist, dann scheut er auch nicht dafür zurück. Natürlich, er kennt seine Rolle, er ist kein Amon-Ra St. Brown, der einen riesigen Vertrag unterschrieben hat, um Bälle zu fangen. Deshalb vielleicht da ein bisschen unterschiedlich, aber der ist auf jeden Fall ein Typ, der keine Angst davor hat, dirty zu werden, auch im Blocken.
Wenn wir zu dem kommen, was Woche 3 ausmacht und ausgemacht hat. Was bleibt bei dir hängen? Was ist vielleicht die größte Überraschung für dich, positiv oder negativ, nach Woche 3?
Für mich persönlich, weil ich sie letzte Woche so ein bisschen gelobt habe, ist vielleicht jetzt nicht so eine Überraschung, aber Vikings gegen Texans, Vikings haben klar gewonnen. Und obwohl ich gerade die Offense von den Texans so gelobt habe und all das, nicht so, hat halt nicht gereicht einfach in dem Spiel. Deshalb, ich glaube, das ist meine Überraschung von der Woche, obwohl in der Woche gab es sehr, sehr viele Überraschungen. Also sehr viele Spiele, wo der Underdog gewonnen hat oder wo einfach nicht das Erwartende zugetroffen ist. Und ja, aber ich nenne die mal.
Wenn ich kurz einhaken darf, das ist eine der wenigen Fragen, wo ich mich beteilige, hätte bei mir gesagt, dass die Cincinnati Bengals noch im Auftaktprogramm mit Patriots und ja, Chiefs natürlich auch, aber eben auch Commanders nach 3 Wochen bei 0-3 stehen würden, hätte ich so nicht geglaubt. Und damit herum, es sind in der Ära Zach Taylor eigentlich fast immer Slow Starter gewesen. Bin sehr, sehr gespannt, wie sich das dann auch in der kommenden Woche gegen die Carolina Panthers gestalten wird. Man stelle sich nur vor, dass ausgerechnet Andy Dalton dann derjenige ist, der die Cincinnati Bengals noch tiefer in die Krise stürzt. Möchte das an der Stelle auch nutzen, um mit dir eine User-Frage zu beantworten. Die hat mich erreicht von Andreas Hochleitner und finde die deswegen spannend, weil er sich auch offenbarartig die Folge der Vorwoche angehört hat, wo wir auch ein klein wenig über Lockerroom gesprochen haben und Dynamiken dort und wie und was und dergleichen. Und er wollte wissen, ob die Lockerrooms landesweit gleich sind oder ob es da bei den Auswärtsspielen viele Unterschiede gibt. Jetzt ist es dir nicht immer vergönnt, bei allen Auswärtsreisen mit dabei zu sein, aber gerade in der Preseason und gerade auch dieses Jahr warst du bei den Indianapolis Colts im Lucas Oil Stadium, du warst bei den Denver Broncos in Mile High. Wie unterscheiden sich Home Locker Rooms und Away Locker Rooms?
Bei den Colts, nein, bei den Broncos war das erste Mal, wo ich gesagt habe, boah, also diese Kabine, die haut eigentlich hin, also die passt. Normalerweise, wenn man so zu Away-Games kommt, dann kriegt man irgendeinen kleinen Abstellraum oder so, wo gerade mal ein Team Platz hat und gerade mal...
Ja, schon mit Kalkül, oder?
Ja, ja, wahrscheinlich schon. Also bei den Colts zum Beispiel, da mussten sich viele Leute einen Locker teilen, weil ich meine natürlich in der Preseason, da sind mehr Leute als normalerweise, aber da gab es dann doppelt belegte Locker und so, die natürlich dann die Leute bekommen haben, die eh nicht spielen, weil die das nicht wirklich brauchen an dem Tag, aber bei den Broncos war richtig viel Platz, also da hat man genug Platz gehabt, sich auszurollen und die Duschen waren riesig, all das. Aber ich glaube generell so Heimlocker, die unterscheiden sich auch. Also da gibt es dann, ich meine, ich habe mal so ein Video gesehen von den Dallas Cowboys Locker Room. Der schaut welten anders aus als unsere jetzt zum Beispiel. ohne jetzt zu sagen, welcher besser oder schlechter ist. Aber da gibt es natürlich so Unterschiede, ob dann jetzt, keine Ahnung, so Ledersitze, so Reclining-Ledersitze oder was auch immer in den Locker-Rooms ist oder all diese Sachen. Und das ist halt, ja, kommt dann halt einfach darauf an, wie viel Geld die Organisation für sowas ausgeben will. Und ja, aber bei so Auswärtsspielen, da darf man sich eigentlich nie was erwarten, weil da ist meistens das Minimum des Minimums erfüllt.
Außer du bist in einem Stadion, das irgendwann gerne mal Host von der Super Bowl wäre, dann muss es gleiche oder annähernd gleiche Bedingungen für beide Mannschaften geben. Davon gibt es allerdings nicht allzu viele in der NFL. Was es in der NFL gibt, ist, dass sich das Spiel über die Jahre, aber manchmal auch von einem Jahr auf das nächste verändert und darüber ist vor Woche 2 und wird auch nach Woche 3 sicher viel darüber gesprochen werden, auch in dieser Hinsicht viel passiert. Weniger Passing Game, mehr erfolgreiches Laufspiel, Teams, die auch anders gebaut worden sind. Und dann gab es vor Woche 3 noch diesen Schwachsinns-Rant von Mel Kiper Jr. auf ESPN, der viral gegangen ist. Das ist so der alte weiße Mann-Rant, wenn man so will, der sagt, ja, das große Problem, dass nicht mehr so viel spektakuläres Passspiel da ist, sind diese Too-High-Coverages und alles, was damit einhergeht. Und werde das dann auch in den Shownotes dieses Podcasts verlinken für all diejenigen, die es vielleicht doch nicht mitbekommen haben. Einerseits verändert sich das Spiel vor unseren Augen tatsächlich, auch in deinen. Und was hältst du dann von solchen Dingen und Ansagen wie jenen von Mel Kiper?
Ja, also ich finde das auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann mich erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr ganz, ob wir das off the record besprochen haben letzte Woche, aber wir haben da auch schon drüber geredet letzte Woche und ich habe da so eine Stat gesehen, die das sehr gut erklärt hat oder wiedergespiegelt hat und die eben zeigt, dass das Passing Game quasi steil nach oben gestiegen ist bis 2020, glaube ich, oder 21 und jetzt gerade irgendwie so in einem Nosedive ist, unter Anführungszeichen. Ich muss schauen, dass ich die für die nächste Folge raussuche, weil ich finde das sehr interessant, so einfach dieses, wie sich das komplette, nicht wie sich bestimmte Teams entwickeln, sondern wie sich das komplette Spiel als Football durch die Regeländerungen, aber auch durch die Dynamik, durch die es durchgeht, entwickelt quasi. Und ich meine, ich kann dir nicht genau sagen, warum das so ist oder ob das jetzt nur eine Phase ist, aber wenn ich versuche, logisch drüber nachzudenken, dann macht das eigentlich schon Sinn für mich, weil das Spiel wird immer schneller, das Spiel wird immer kleiner auch von den Menschen. Also ich meine, so Receiver wie Smith von den Eagles oder auch einen Deutsch, den wir haben, die gäbe es vor 10 Jahren vielleicht nicht. Es gab zwar Wes Welker und so, aber das waren alles Leute, die trotzdem noch genug Gewicht drauf hatten, um auch einen Linebacker zu blocken, wenn es sein musste. Natürlich war das nicht ihre Hauptaufgabe, aber das Spiel damals war auf jeden Fall noch sehr viel physischer, auch auf der Receiver-Position. Und mein Gedankengang ist quasi, okay, GMs und Owner und Head Coaches, die sehen das natürlich auch und die sagen dann, okay, wie können wir ein Matchup dagegen kreieren? Und dann kommen halt so Teams, wie die Steelers oder wie die Lions raus, die einfach sehr gut sind im Old School, hard-nosed Football, wo sie einfach den Ball laufen und sagen, wir sind stärker als du. Wir sind auch so ein Team, was uns in diese Richtung, ich meine, wir stehen oft mit drei Titans draußen, was wir vor 4 Jahren noch gar nicht gemacht haben. Deshalb vielleicht ist das quasi die Antwort, auf die NFL quasi jetzt als großes Ganzes draufkommt. Die sagen, okay, warte mal, jeder will, so wie Mel Kipper gesagt hat, jeder will zwei Safeties tief haben und jeder steht mit 5 oder 6 DBs am Feld. Ja gut, dann stelle ich drei Titans raus und laufe einfach den Ball mit meinem schweren Running Back, der jetzt vielleicht keine Speedkanone ist, aber der auf jeden Fall 6 Yards bekommt, so wie James Conner einer ist, der auch so Dirty Yards bekommt. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das quasi so ähnlich wie Ebbe und Flut, so okay, mal geht's Richtung Pass, weil halt einfach nur langsame Linebacker dort draußen stehen und dann geht's wieder Richtung Heavy Run, weil halt nur die Bs draußen stehen. Also das wäre meine Vermutung. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber ja, und Mel Kiper, es ist, ja, ich meine, das sind halt so Medienpersonen, die halt auch mal Sachen sagen, um einfach in den Schlagzeilen zu stehen und das hat er geschafft. Ich meine, das war überall. Aber mein Titan-Coach hat was Lustiges gesagt. Er hat gesagt, versuch mal, weil der macht auch so Mock-Drafts und so. Und er so, versuch mal einen Mock-Draft von vor 4 oder 3 Jahren von dem Typen zu finden. Wirst du nichts finden, weil er immer falsch liegt.
Dasselbe. Das ist auch nochmal eine ganz andere Kategorie, aber bin da absolut bei dir und deswegen machen wir hier auch das, was wir machen dürfen. Diese ganze Hot-Take-Culture ist für mich komplett für einen Arsch und gerade wenn es darum geht, dass Leute auf Teufel komm raus mit irgendeinem Schwachsinn auffallen müssen oder wollen. Bei Mike Kuiper ist es ja so, der ist in der Draft-Season relevant, während der Saison eher weniger. Vielleicht hat er sich gedacht, er muss deswegen diesbezüglich auf die Tube drücken. Soll so sein. Was mich von dir interessieren würde, ist einmal mehr und ein Thema, das wir noch nicht so häufig diskutiert haben, aber doch, wie die NFL mit Hits umgeht. Jetzt ist einerseits einer der größeren Schlagzeilen, Derwin James tatsächlich für ein Spiel suspendiert worden. Böser Hit gegen Pat Freiermuth, wurde auch von John Runyan, dem Chef der Player Association, gerügt und gesagt, du hast wiederholt riskiert, dass sich dein Gegenspieler verletzt. Hier ist das Spiel Sperre. Und dann passiert am selben Spieltag bei einem letztlich enorm unterhaltsamen Spiel. Und da finde ich auch ganz gut, dass sich das Spiel tatsächlich verändert, weil New Orleans gegen Philadelphia war unerwarteterweise aber doch eigentlich eine ziemliche Defensivschlacht und ein extrem unterhaltsames Spiel. Und ja, auch wenn sich Football verändert, es kann immer noch extrem cool sein. Und dann gibt's diese eine Szene, wo Devonta Smith, der letztlich sehr kleine Wide Receiver der Eagles, auch schon getackelt ist. Und dann ist es nicht mal ein Wrap-Up-Tackle, sondern einfach nur ein fieser Helmet-to-Helmet-Kontakt von Christian Boyd. Während ich das Spiel kommentiert habe, eigentlich Targeting genannt, Greg Olsen, der Fox-Kommentator, gemeint, na, ist schon ein bisschen was noch in Rücken gegangen. Zwei Crushing Blows, zweimal mit Verletzungsfolge, zweimal wird's wird's komplett anders gehandhabt. Bei Derwin James, klar, Repeat Offender, leuchtet man schon ein. Aber wundert sich auch, wie unterschiedlich sowas officiated wird und dann auch im Nachhinein, weil auch der Saints Defensive Tackle Christian Boyd hätte für sein Einsteigen gegen Devonta Smith durchaus gerückt werden können, auch finanziell.
Ja, ich glaube, da spielt viel mit. Also auf der einen Seite natürlich, dass die NFL das bestmöglich aus dem Sport quasi rausbekommen will. Das heißt, ich glaube, oft gibt es dann auch so Scapegoats, wo man natürlich Derwin James quasi, den kennen wahrscheinlich auch mehr Leute und das ist ein bisschen eine größere Persönlichkeit im Sport und dass sie dann vielleicht genau bei solchen Leuten eben du, das darfst du nicht. Das halt auch nach außen hin so ausschaut, okay, die machen da eh was dagegen. Auf der anderen Seite, immer wenn ein D-Liner aus dem Stack quasi rauskommt, also er sieht, okay, Ball ist geworfen oder Handoff oder was auch immer und sich umdreht und versucht zum Ball zu laufen, das passiert halt einfach auch sehr viel öfter im Spiel und ist vielleicht auch schwerer für den, unter Anführungszeichen, dann nicht. Also da sind schon zwei Leute am Tackle dran in dem Beispiel jetzt eben und ich meine, wohin soll er? Entweder schießt er in seinen eigenen Typen rein oder landet halt am Rücken von dem Typen und das ist halt schwer. Also das fände ich echt schwer, vor allem auch für Defense-Spieler, wenn die NFL da dann aggressiv dagegen geht, kriegt eine Fine vielleicht, ja. Aber wenn dann eben das im Spiel gepfiffen wird, das wäre, glaube ich, sehr schwer, weil was soll er machen? Soll er einfach stehen bleiben oder soll er seinem eigenen Typen den Kopf wegrasieren oder soll er in die Knie springen? Auch gefährlich. Und was, glaube ich, auch noch dazu spielt, immer bei so Pass-Game natürlich, ist halt isolierter. Da ist dann oft ein Typ gegen einen Typen und nicht 3, 4 Typen drumherum. Und dann sticht das natürlich auch für den Zuschauer schneller ins Auge. Wird mein Beispiel jetzt bei unserem Spiel, der Trey fängt so einen kurzen Ball und dann ist es 1 gegen 1 gegen den Safety und beide geben irgendwie den Kopf runter und im Endeffekt waren dann beide K.O. und natürlich schlimme Szene. Aber weil halt beide irgendwie so, es war so ein 1 gegen 1 und ich kann mir auch vorstellen, dass da auch wer gefeind wird, aber könnte man wieder beide feinen, weil beide haben den Kopf runtergegeben. Aber im Spiel haben sie dann eben nicht gepfiffen, was ich auch in Ordnung fand, weil beide Spieler haben sich irgendwie versucht zu beschützen. Aber ich meine, es ist halt einfach ein brutaler Sport, wo sowas passieren kann. Und das wissen auch alle, die am Feld stehen. Deshalb zu einem gewissen Grad glaube ich, versuchen sie es halt rauszunehmen, aber man kann es halt nur bis zu einem gewissen Grad rausnehmen, weil halt einfach Verletzungen passieren werden und der Kopf ist leider Teil davon.
Ich habe John Runyan als Präsidenten der NFLPA bezeichnet, das ist natürlich kompletter Blödsinn. Er ist NFL Vice President of Football Operations. Der NFLPA Präsident ist Jalen Reeves-Maybin, nur damit da auch der Vollständigkeit halber den ganzen Genüge getan ist. Lass uns noch über eine der wirklich Feel-Good Stories der Saison sprechen. Sam Darnold mit den Minnesota Vikings bei 3-0. Wie cool ist das?
Ja, sehr cool. Ich meine, gefühlt haben wir jede Saison eine so eine Story, wo jeder sagt, oh, der macht das so gut oder wow, warum sind die so gut, so irgendwie. Aber ja, ich meine, die Vikings waren schon über Jahre ein gutes Team, die haben die richtigen Pieces und die sind ein gutes Team und natürlich braucht es dann auch noch einen guten Quarterback, der das dann auch wirklich ins Laufen bringt oder ins Rollen bringt, den ganzen Zug. Und ich bin froh, dezent überrascht, dass der Sam Darnold das so gut macht. Aber ja, ist auf jeden Fall eine coole Story und ich habe auch die Tage gesehen, weil ich persönlich muss auch gestehen, wenn ich an Sam Darnold gedacht habe, dann habe ich gedacht, oh, der ist sicher schon 30 oder 32. Aber jetzt mein ganzer Instagram-Feed war voll damit, dass der jünger als Joe Burrow ist und jünger als so viele andere Quarterbacks auch noch. Deshalb, ja, wer weiß, was da die nächsten Jahre noch mit ihm passiert. Und ich wünsche ihm natürlich, dass die Saison noch gut verläuft, aber er wird auch, oder sie als Team werden auch noch Niederlagen haben und dann wird halt interessant, wie sie da wieder zurückkommen und ja, was im Endeffekt dann dabei rausschaut. Aber bis jetzt auf jeden Fall sehr cool.
Und was sicherlich auch helfen kann, ist unter zwei Quarterback-Flüsterern zu arbeiten. Aktuell mit Kevin O'Connell in Minnesota. Vergangenes Jahr war er ja Backup bei den San Francisco 49ers. Nachdem er von den New York Jets gedraftet worden ist, where careers go to die. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass sowohl Geno Smith, Ex-Jets-Quarterback, und Sam Darnold, Ex-Jets-Quarterback, beide mit ihren Teams bei 3-0 stehen. Schieben wir mal zur Seite. Und weil du Joe Burrow angesprochen hast, habe ich eine kleine Trivia-Frage für dich. Und wir haben uns über das sich verändernde Footballspiel unterhalten und dergleichen. Und jetzt ist Joe Burrow am Montag in einem Losing Effort der erst zweite Quarterback der laufenden NFL-Saison geworden, der ein Spiel hatte mit 300 plus Passing Yards und 3 plus Touchdowns. Wer war der erste Quarterback?
Sag das nochmal. 300?
Es gibt in dieser Saison nur zwei Quarterbacks, die es geschafft haben, in einem Spiel für über 300 Yards und 3 Touchdowns zu werfen. Also 3 oder mehr. 300 oder mehr. Joe Burrow ist der eine. Wer ist der andere?
Zählen Rushing Touchdowns auch? Weiß ich nicht.
Versuch dich da zu retten. Es ist Andy Dalton. Und find das.
Ah, Litch. Ja, true.
Beschreibt die Absurdität der NFL eigentlich eh schon wieder perfekt. Wir sind in Woche 3, freuen uns wahnsinnig auf Woche 4. Es kann alles passieren. Es kann natürlich auch alles passieren, was die International Players in der NFL anbelangt. Eben jene, die über das IPP ihren Weg in die NFL gefunden haben. Jene, die vielleicht als Undrafted Free Agents tatsächlich gescoutet worden sind oder auf andere Arten und Weisen in jedem Fall einen International Player Roster Spot auch belegen. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht so ausführlich darüber gesprochen, dass Max Pircher, der Offensive Lineman der Seattle Seahawks, der auch vergangenes Jahr bei Winter Day Football Clock an dieser Stelle schon zu Gast war, entlassen worden ist. Und für mich markiert das so eine kleine Zäsur, dass, wie es vielleicht begonnen hat mit dem International Player Pathway Program, eben nicht mehr so das Gimme ist, dass du dann auch auf diesem Roster-Spot bleibst und auch weiterhin bei deinem Team werken kannst. Das ist überhaupt nicht wertend, aber Sandro Platzkummer als Beispiel hat seine 3 Jahre bei den New York Giants absolviert. Und jetzt, wo jedes Team auch die gleichen Möglichkeiten und Voraussetzungen hat, kann natürlich mit diesem Roster-Spot auch gearbeitet werden, was nicht nur die Elevation zum Active-Roster anbelangt, sondern eben auch das Befüllen mit vielleicht jemand anderem, der besser ins System passt oder ins Team oder dergleichen. Ist das etwas, das vielleicht unter euch internationalen Spielern so auch schon diskutiert worden ist? Oder gab es vielleicht auch als Anlass der Entlassung der Seahawks von Max irgendeine Textchain oder dergleichen? Oder ist das jetzt einfach mal passiert und der Rest wird sich weisen?
Nein, also so untereinander haben wir da noch nicht. Ich meine, als die Regel neu rausgekommen ist, haben wir untereinander recht viel drüber geredet und all das. Aber es war uns allen bewusst und es gab auch andere Transactions. Zum Beispiel der Ayo, der war 2 Jahre bei Jacksonville und hat jetzt nach dem Trainingscamp, glaube ich, erst bei den Steelers unterschrieben. Und dass das jetzt alles ein bisschen flüssiger, wenn man das so nennen kann, funktioniert, haben wir erwartet quasi, dass natürlich die Kehrseite der Medaille davon ist, dass man auch seinen Job verlieren kann in der Mitte von der Saison oder genau zu Beginn der Saison, ist natürlich auch Fakt, aber ich glaube immer noch, dass in the long run, dass das eine gute Sache ist für uns internationale Spieler, weil mir halt so vorgekommen ist, in den ersten 2 Jahren, wo diese Regel noch nicht war, oder in den ersten 3 Jahren, wo ich eben in der NFL war und die Regel noch nicht war, war das alles sehr statisch und okay, du bist halt jetzt da und das Team kann dich zwar leider nicht activaten, wenn du nicht Active Roster schaffst, aber du bist hier und trainierst und wirst besser. Aber jetzt ist es halt so, dass in meinen Augen da viel mehr Competition reinkommt und ein Team sich vielleicht auch eher denkt, okay, warte mal, ich kann den auf jeden Fall einsetzen, ich kann den verwenden als ganz normalen Spieler von meiner Mannschaft, wenn ich ihn brauche, dass die dann vielleicht auch sagen, okay, ich hätte lieber einen Tyrant oder ich hätte lieber einen DB, weil ich den mehr brauche. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das dann so weit geht, dass das Woche für Woche, also ganz normal, wie so ein Leben von einem normalen Practice-Roster-Spieler halt eben ist, wo du 2 Wochen da sein kannst, 2 Wochen arbeitslos und dann 3 Wochen dort oder wie auch immer, dass das halt einfach sehr viel herum transaktioniert wird, quasi unter uns auch. Und ich glaube aber, dass das was Gutes ist, weil die Teams eben, wenn sie das ernst nehmen, eben sagen müssen, warte mal, ich will lieber einen anderen als den oder den wir haben, der passt eigentlich perfekt und ich will den auf jeden Fall behalten und einsetzen. Deshalb, ich, ja, natürlich hat auch schlechte Seiten, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es was Gutes für uns internationale Spieler.
Eine XXL-Folge vom Winter Day Football O'Clock neigt sich dem Ende zu. Möchte von dir nur noch eine Sache wissen. Worauf freust du dich in Woche 4? Am meisten. Wir haben schon vorweggenommen, Cardinals, Commanders, das hat schon Game of the Week Potenzial, das lassen wir mal außen vor. Was freust du dich, abseits der Partie deines Teams noch zu sehen?
Ja, jetzt nach dem Spiel, was die Panthers geliefert haben, glaube ich, dass Panthers-Bengals auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel sein kann, weil beide sich quasi so ein bisschen out of the mud rausholen müssen. Deshalb, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Spiel oder hat Potenzial dazu, kann natürlich auch ein Blowout werden. Und dann Bills Ravens, glaube ich, ist auch ein sehr gutes Spiel, was diese Woche einfach ist. Beides sehr starke Mannschaften, die Ravens mit einem blauen Auge aus letzter Woche quasi. Und die Bills einfach ein gutes Team, die jede Woche einen Win brauchen, um quasi ihre Ziele in der Saison zu erreichen. Deshalb, ich glaube, da kann man auch nie falsch liegen, wenn man sich dieses Spiel zu Gemüte führt.
Man liegt nie falsch, wenn man sich deine Expertisen via Winter Day Football O'Clock Podcast ins Haus holt, beziehungsweise auf die Ohren. Das wird auch kommende Woche zur selben Zeit wieder der Fall sein. Ich freue mich jetzt schon darauf. Es ist immer wieder schön mit dir. Und an dieser Stelle nochmal großer Dank an Bernhard Reimann, mit euch beiden, Bernhard 1, Bernhard 2, über Football plaudern zu dürfen. Wir hören uns kommende Woche wieder, Bernhard. Danke dir.
Dankeschön, Martin. Dankeschön, Bernhard. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Football. 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 Football.